Moin HSV-Fans! Willkommen zu einer neuen Folge des Fanclub-Podcasts von HSV Insight. Ich bin Marina und wünsche euch ganz viel Spaß mit Max und Nils, nur der HSV.
Ein herzliches Moin und Hallo aus der schönsten Stadt der Welt und vom HSV Insight Fanclub-Podcast. Wie ihr hört, bin ich wieder am Start heute, bin aber natürlich nicht alleine, wie immer unerschütterlich dabei. Max, the only one Kentrat. Moin Max.
Moin Jens, moin an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Und ja, ich bin die einzige Konstante hier in diesem Fanclub.
Ja, ja. Also, beziehungsweise nützt ja manchmal nichts. Wenn man krank ist, ist man leider krank. Und es hat mich jetzt zuletzt leider öfter erwischt, als mir lieb war. Ist nun mal so, nützt nichts. Augen zu und durch. Nichtsdestotrotz wollen wir jetzt in aller Frische wieder mit euch über unseren Verein des Herzens sprechen, und zwar den HSV. Und zwar vor allem über das Spiel in Magdeburg. Und dann gucken wir nochmal auf unseren Fragesticker, den wir euch unter die Nase geschoben haben, und gucken mal, was ihr da so reingehauen habt. Ich würde sagen, lass uns direkt starten mit dem Spiel gegen Magdeburg. Dazu muss man erstmal sagen, ich habe das Spiel nicht wie normal verfolgen können, denn wir hatten parallel mit der sechsten eigenes Spiel und ich konnte mir dann hinterher nur die Highlights auf Sky nochmal angucken, denn ich konnte mir das, oder ich habe vergessen, mir das Spiel noch aufzunehmen. Also blieb mir nichts anderes übrig als die Highlights. Und vielleicht ist das für mein Herz auch ganz gut gewesen. So, ich habe beispielsweise von Muchel und den anderen Jungs gehört, die waren ziemlich am Ausrasten nach der ersten Hälfte. Magst du, wie war es bei dir? Warst du in Magdeburg?
Nee, leider nicht, weil ich ja abends auf dem Bushido-Konzert bin.
Wie bitte? Der Auswärtsstreak ist gerissen bei dir.
Ach, leider. Auch, also generell, die Spieleserie ist ja, ich habe jetzt nicht gezählt, wie viele am Stück, aber es ist schon eine Menge wieder zusammengekommen nach der Corona-Pandemie. Und aber das musste sein. Also ich musste jetzt zum Bushido-Konzert am Sonntag und hatte drauf gepokert, dass der HSV vielleicht gegen Magdeburg nicht an einem Sonntag spielt. Ja, scheiße. Genau das ist natürlich passiert. Muss ich in den sauren Apfel beißen. Es war schon sehr komisch, den HSV vom Fernseher aus zu sehen. Da, ja, mal gucken. Vielleicht kann ich mich da in Zukunft dran gewöhnen. Ich denke nicht.
Weißt du denn, wann du das letzte Mal davor irgendwie mal ein Spiel am Fernseher verfolgt hast, anstatt im Stadion irgendwie?
Könnte ich dir jetzt ad hoc nicht sagen. Also zur Corona-Pandemie, das ist natürlich so einschneidend, aber
ja, ihr wisst ja, Max ist ja nicht nur Dauerkarteninhaber des Volksparkstadions, sondern auch Auswärtsdauerkarteninhaber. Und
der hat auch erst seit dieser
Saison. Ja, nebenbei sogar die Nationalmannschaftsspiele noch an, der Kerl. Also,
naja, fliegt dreimal im Jahr nach Barcelona.
Ja, dreimal im Jahr nach Barcelona. Dann haben sie, wobei Barca hat es ja leider dann gestern nicht geschafft, PSG irgendwie fernzuhalten vom Champions League Halbfinale.
Ey, die rote Karte für Araujo.
Araujo.
Lass uns da nicht.
Ja, doch, Araujo ist eine gute Überleitung zum Spiel in Magdeburg. Denn die Situation von Araujo im Champions League Spiel gegen Paris Saint-Germain gestern Abend war ein Abziehbild fast von der Situation mit Giramos. Und da reden wir vielleicht mal als erstes drüber. Denn ich weiß gar nicht jetzt, welche Minute, ist auch schiedegal, war relativ, das steht hier, 26. Minute. Ramos, ihr habt diese Situation wahrscheinlich alle irgendwo gesehen. Sie ist überall durch die Medien gegangen. Und ich möchte jetzt gerne erstmal von dir wissen, Max, wie ist dein Empfinden in dieser Situation? Man muss vorher vielleicht vorweg sagen, dass die Schiedsrichter sich hinterher mehr oder weniger haben zitieren lassen. Also dass sich jetzt Kamka hat sich jetzt nicht selbst vors Mikro gestellt, aber bei One Football war es zu lesen. Das lese ich jetzt einmal kurz vor, bevor Max seine Meinung dazu gibt. Bei One Football stand, sollen wir mal gucken, wo ist das? Ich lese aber mal kurz vor. So kam der zweite Strafstoß zustande. Warum? Warte mal, der zweite. Wieso denn der zweite? Wir sind noch beim ersten hier. Habe ich hier den falschen Screenshot. Ich bin wieder recht gut vorbereitet. Ne? Ich hatte das doch hier. Egal. Egal. Im Endeffekt so haben sie, mehr oder weniger haben sie gesagt, es wurde nicht der Fußkontakt bewertet vom Schiedsrichter auf dem Feld und auch nicht vom VAR, sondern der Armeinsatz. Und damit, also Max, sag mal, wie hast du die Situation generell gesehen und was hättest du gesagt, was muss bewertet, was muss gepfiffen werden, was ist folgerichtig?
Oh, schwierig. Also ich hatte am Fernseher auch erst das Gefühl so, vielleicht kein Elfmeter, also kein Foul, weil wenn der Schiedsrichter auf Foul entscheidet, dann ist es auf jeden Fall die rote Karte wegen Verhinderung klarer Torschaden, letzter Mann. Der Schuler heißt er, glaube ich, von Magdeburg, steht dann frei vor Raab im 16-Meter-Raum. So, also viel, viel besser kannst du keine Torschance haben. Ich finde, der Magdeburg.
Kurz an der Stelle, weil viele gesagt haben, Doppelbestrafung gibt's nicht mehr. Doppelbestrafung gibt's nicht mehr, ist richtig. Aber trotz eines Strafstoßes ist eine rote Karte zu geben, wenn die Aktion des Verteidigers, also von dem, der foult, wenn die Aktion dessen, von dem Spieler, der foult, nicht gegen den Ball gerichtet ist, sondern lediglich gegen den Gegenspieler, dann ist es das Zunichtemachen, was Max gerade sagt, einer klaren Torschance und damit ein Foul mit Rot zu bewerten. Und weil es dann halt im 16er ist, gibt es dann halt auch den Elfmeter. Und da wird dann halt kein Unterschied gemacht. Anders ist es, wenn du zum Ball gehst, den Gegenspieler und den Ball beispielsweise auch gleichzeitig triffst, dann ist es eine zielgerichtete gegen den Ball-Aktion. Dann wäre das in dem Fall ein Elfmeter und gelb gewesen zum Beispiel. So.
Genau. Korrekt. Ich fand erstmal das vom Abwehrverhalten stümperhaft, in dem Fall leider von Ramos, und hatte aber auch das Gefühl, dass der Magdeburger extrem schnell runtergeht. Ja. Und man kann es nicht leugnen, der Kontakt sowohl unten am Fuß als auch oben an der Schulter war da. Gerade der an der Schulter war auch im Elfmeterraum, also im Strafraum. Ob das jetzt zwangsläufig dazu führt, dass der Spieler so fallen muss oder so fällt, wie er fällt, das sei jetzt mal alles dahingestellt. Mein Bauchgefühl wäre gewesen, dass es richtiger gewesen wäre, zu sagen, okay, der Fußkontakt bringt den Spieler zum Straucheln. Der war vor der Linie, deswegen hätte man auf Rot und Freistoß entscheiden können. Wie gesagt, dass man dann aber, wenn man pfeift, sagt, hier der Kontakt mit dem Arm, der passierte halt im Strafraum. Ja, gehüpft wie geschenkt in dem Fall, leider.
Also für mich gibt es da irgendwie zwei, drei Dinge, die ich nicht so geil finde. Zum einen ist es jetzt erstmal so, dass der Ramos den Gegenspieler, den Stürmer, unten am Fuß außerhalb des 16ers trifft. So. Ich würde sagen, dass der Gegner da fällt, ist vertretbar. Entscheidet der Schiedsrichter das so, ist es okay? Entscheidet er es nicht so? Ist es auch okay, weil man vorher sieht, dass Ramos das schleifen lässt, der Stürmer stellt den Fuß davor, nimmt den Kontakt dann auch an, trifft ihn auch relativ leicht. Also ich glaube, das ist, im Endeffekt kann man das schon pfeifen, weil das ist natürlich auch eine hohe Geschwindigkeit dann und so. Deswegen finde ich den Pfiff bei dem Fußkontakt völlig in Ordnung. Und damit dann durchaus auch die rote Karte, aber halt Freistoß, weil es ist klar außerhalb. Von den Schiedsrichtern bewertet wurde allerdings die Aktion mit dem Arm, der Einsatz mit dem Arm von Giramos. Und da sehe ich überhaupt nicht, dass das reicht für einen Elfmeter. Zum einen reicht mir das nicht für einen Elfmeter, weil der Einsatz dafür nicht stark genug ist. Zum anderen muss man sagen, ist die Frage auch bei der Art und Weise, wie der Gegner fällt. Wenn er ihn da zu sehr schieben würde, würde der ganz anders fallen. Und dann ist es, also, keine Ahnung, für mich ist es ein bisschen das, was Jonas Bold, glaube ich, letztes Jahr mal gesagt hat, bei einem Interview mit Sven Töllner im Volkspark. Da wird halt nach irgendwas gesucht, was sein könnte. Und das nervt mich ein bisschen. Ich fände es völlig okay, wenn der Schiedsrichter gesagt hätte, der Fußkontakt ist ein klares Foul, es ist das Zunichtemachen einer Torschance, weil er alleine vor Raab steht, es ist eine rote Karte, folgerichtiger Freistoß. Aber die Handaktion dazu bewerten und als intensiver dann ja damit auch zu bewerten als den Fußkontakt unten, finde ich völligen Schwachsinn. Denn man sieht ja in der Wiederholung auch, dass sogar der Fuß von Ramos, als er dann getroffen wird vom Gegner, dass auch Ramos dann aus dem Gleichgewicht kommt dadurch. Und dieses Schieben, angebliche Schieben mit dem Arm, das sehe ich überhaupt nicht. Und von daher finde ich es eine absolute Fehlentscheidung. Rote Karte ist okay. Einspielsperre vom DFB ist definitiv jetzt auch okay, aber es ist niemals ein Elfmeter, sondern ein Freistoß. Es gibt auch einige Leute, die mir gesagt haben, es ist nicht mal ein Foul, weil Ramos den Kontakt halt versucht zu vermeiden da und gar nicht aktiv zum Spieler geht. Er kann sich halt auch nicht in Luft auflösen. Selbst das finde ich durchaus vertretbar, aber ich glaube auch, als Schiedsrichter wäre ich wahrscheinlich auch eher auf rote Karte für Hamburgs Ramos gegangen und auf Freistoß in dem Fall.
Ja, das sich, wie gesagt, also mein Bauchgefühl wäre auch so.
Ich finde es eine Frechheit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich muss jetzt auch wieder aufpassen, dass ich mich gleich in Rage rede, auch wenn
ja, ich würde jetzt nicht, ich habe das auch bei Twitter und so gesehen, von einem Skandal oder so sprechen. Ich finde, wie gesagt,
weiß ich nicht, ey, ganz ehrlich,
in der ersten Linie ist das für mich stümperhaftes Abwehrverhalten.
Ja, natürlich. Er sieht wieder stümperhaft aus. Völlig, völlig klar, dass Ramos da wieder unglücklich aussieht. Auf der anderen Seite, jetzt wo ich gerade so drüber nachdenke, es ist ja jetzt nicht so, dass er versucht, mit einer Grätsche von hinten noch den Ball zu erreichen.
Nee, aber das ist ja völlig irrelevant, ob er dahin grätscht oder nicht.
Nein, für das Foul, also für den Pfiff, ja, ist das irrelevant. Aber mir geht's jetzt gerade um sein Verhalten. Er versucht jetzt nicht irgendwie aus 2 Metern Abstand noch mit der Grätsche irgendwie den Ball zu erreichen und holzt dabei komplett rücksichtslos den Gegner um, sondern der, im Endeffekt läuft er hinter ihm und dann treffen sich die Beine. Ja, es sieht wieder unglücklich aus, aber es gibt auch weit unglücklichere Situationen, wo Spieler schon mal viel dümmer ausgesehen haben bei einem Foul oder einfach unklug gewesen sind. Möchte Miro Muheim jetzt hier nicht angreifen, aber wenn man nochmal an den Gedanken denkt, der Gegner läuft aus dem 16er raus mit dem Ball und du läufst ihm so hinterher, dass du ihm in die Hacken trittst und dann gibt's einen Elfmeter. Das ist für mich dämlicher gewesen als das, was Ramos da gemacht hat. Und wenn man noch mal sich erinnert, letztes Jahr an das Spiel in Nürnberg, das hole ich jetzt einfach noch mal raus, guckt es euch gerne an. Ich habe es auf Twitter noch mal repostet und ich habe es auch bei mir auf dem privaten Account noch, das Video, wie Robert Glatzel in der Mitte von einem Nürnberger, ohne dass da ein Ball ist, umgeholzt wird. Ja, der Nürnberger rutscht aus und rutscht in Glatzel rein, aber der holzt ihn im 16-Meter-Raum um.
Ja, aber das ist auch eine ganz andere Situation. Ich muss an der Stelle auch sagen, der Nils lässt mich schon die ganze Woche nicht mit dieser Szene in Ruhe. Und es ist natürlich schwierig und so funktioniert das natürlich nicht im Fußball, dass du dann in Spiel XY zurückgehst und sagst, hier, aber guck mal, da hatten wir so eine Aktion und das ist so.
Nein, aber dieses Verhalten des Schiedsrichters ist stümperhafter, als Guy Ramos es je sein könnte. Also wirklich, das ist doch nicht zu fassen. Das kannst du mir nicht erzählen. Wir haben ein Regelbuch für diesen gesamten Sport und es werden Aktionen immer so unterschiedlich ausgelegt, dass es mich nur noch ankotzt. Ein paar Minuten später, glaube ich, ist es eine ähnliche Situation auf der anderen Seite gewesen, wo ein Gegenspieler, ein Hamburger Spieler rennt oder im Rücken springt, glaube ich, war's. Weiß ich nicht. Schiedsrichter haben bei mir inzwischen einfach den gleichen Stand wie so Anwälte, die das Internet durchforsten von irgendwelchen Kleinunternehmern. Und wenn da bei der Adresse der Adressbuchstabe fehlt irgendwie, ja, hinter der Hausnummer, dann schicken die denen eine Abmahnung und Kosten von 1.000 Euro, weil Impressum ist falsch oder so. Also wirklich, was für ein widerlicher Schlag vom Beruf, wirklich. Momentan,
ohne Schiedsrichter würde dieses Spiel ja nicht auch stattfinden können. So.
Natürlich, das funktioniert in der Kreisklasse auch.
Ja, auch in der Kreisklasse.
Da brauchst du keinen Schiedsrichter.
Auch in der Kreisklasse brauchst du Schiedsrichter. Und,
ja, aber wenn er nicht kommt, dann fällt mir irgendeiner. Also, wäre jetzt auch nicht so schlimm.
Gut. Auf dem Niveau.
Wenn der Kölner Keller den ganzen Tag da Pornos irgendwie im Kölner Video Assistant Center da, anstatt sich das Spiel richtig anzugucken.
Auf der anderen Seite spielt natürlich bei der ganzen Schiedsrichterei auch sowas wie Wahrnehmung mit rein, ja. Und der Videoschiedsrichter hat es ja in dem Fall, ich glaube, bestätigt. Ich weiß es nicht mehr, es ist schon ein bisschen her und ich bin auch nicht mehr der Jüngste, wie ich von einem Dozenten gelernt habe. Schöne Grüße gehen raus an der Stelle. Ja, deswegen, also wir kommen ja gleich nochmal zu einer anderen Elfmeterentscheidung, wo wir ja in erster Linie nicht den Schiedsrichter kritisieren müssen, sondern auch hier das stümperhafte Verhalten von einem Spieler.
Jo, mach gerne weiter, da brauche ich nicht so lange über den anderen aufregen. Mach gerne mit der Situation weiter.
Ja, das nehme ich dann vor dem zweiten Elfmeter. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist wieder Schuler, der rausgeht oder der fast wieder frei vor Raab ist und Raab springt da raus und heißt sie natürlich irgendwie um. Ja, Reis ist da auch noch involviert und das sieht einfach maximal dämlich aus. Und wenn du dir in 45 Minuten das schaffst, zwei Elfmeter abzuholen, gegen jetzt nicht nur offensiv starke Mannschaft in dieser Phase wie Magdeburg, die in den letzten drei Spielen 10-0 Tor, also die null Tore erzielt haben und 10 Gegentore bekommen haben.
Ja.
Dann also auch hat der HSV sich da seinen Ruf als Aufbaugegner wieder verdient. Und da kannst du über die Schiedsrichter meckern, wie du willst, aber am Ende liegt es an uns, dass wir potenziell aufsteigen und nicht
an den jetzt auch. Ich sage ja jetzt damit nicht, dass hier irgendwie eine große Verschwörung gegen den HSV am Laufen ist. Ich will damit auch nicht sagen, dass der HSV unschuldig ist an seiner Situation, um Gottes Willen. Also das legen mir zwar immer viele Leute auf Instagram auch dann so aus, aber das ist ja überhaupt nicht der Fall. Also ich sage das, ich meine das, was ich sage und ich sage das, was ich meine. Ja, und nichts anderes. Also da ist jetzt nicht irgendwie was Doppeltes irgendwie drin versteckt. Nichtsdestotrotz, zweiter Elfmeter. Jetzt kommt nochmal der Text von OneFootball zum Tragen. Der zweite Strafstoß indes war noch unübersichtlicher. Der Ball trudelte Richtung Tor aus, als Magdeburgs Leon Belbel, übrigens auch ein komischer Name, ne? In die Hamburger Matteo Raab und Ludovic Reis krachte. Mir kann keiner sagen, wer überhaupt wen gefoult hat, lautet dazu die Meinung von Steffen Baumgart. Aus Sicht von Feuerherr, das ist ein Schiedsrichter-Experte, war jedoch die Interpretation von Kampka schlüssig. Das bedeutet, jetzt kommt das, was der Schiedsrichter Kampka da geschlussfolgert hat. Die Wahrnehmung des Schiedsrichters war es, dass der Spieler Ludovic Reis dem Spieler Belbel in die Füße fällt, woraufhin dieser zu Fall kommt. Dieser Kontakt führt korrekterweise zum Strafstoß. Das Verhalten des Torhüters Raab spielte bei dieser Entscheidung keine Rolle. Also, was willst du mir denn da erzählen? Also ja, Matteo Raab ist da viel zu ungestüm, das ist völlig richtig, sehe ich auch so. Aber, also, Ludovic Reis fällt Belbel in die Füße?
Ja, und das, das sieht auf jeden Fall komisch aus. Diese Aussage kam jetzt von dem Schiedsrichter-Experten, oder?
Aber der Schiedsrichter-Experte hat die Schlussfolgerung des Schiedsrichters auf dem Feld beurteilt in diesem Satz und hat gesagt, dass die Schlussfolgerung von Kampka, die es eben war, dass der Kampka gesagt hat, naja, der Reis, der fällt dem Belbel in die Füße, dann ist es Elfmeter. So, und das hat der Typ halt da mehr oder weniger als korrekt einfach dann abgestempelt. Aber, also, weiß ich nicht. Es ist, weißt du, das ist so, ich glaube, das ist so, also es fühlt sich, für mich fühlt es sich so an, als hätte der Schiedsrichter in diesem Moment das Gefühl, ich muss hier irgendwie auf Elfmeter pfeifen. Ich weiß aber gar nicht, wer wirklich jetzt wen gefoult hat. Und es lässt sich ja auch in den Wiederholungen, muss man sagen, nur schwer auflösen. War Raab jetzt am Ball? Raab rennt dann erst in Reis rein, Reis fällt dann auf Belbel. Der Ball ist aber auch schon weg. Was ist da jetzt wirklich passiert? Ich glaube einfach aufgrund dessen, dass es von Matteo so unglücklich einfach auch aussieht und dass dann am Ende da alle auf dem Boden liegen erstmal, ist es halt im Körper des Schiedsrichters das Gefühl, das ist ein Strafstoß. So, und den pfeift er natürlich auch. Wer dann da jetzt wen getroffen hat, das kann anscheinend da keiner auflösen. Also, eigentlich kann man beides zusammenfassen. Der HSV muss sich da einfach klüger anstellen. Vor allem die beiden Spieler müssen da einfach schlauer sein und es ein bisschen besser lösen. Ramos muss einfach wegbleiben. Und,
ja, wobei bei Ramos ist das ja gut, dass er da hingeht. So.
Ja, naja.
Wenn er also, den Schüler jetzt 20 Meter frei aufs Tor zulaufen lässt, dann sagen hinterher auch alle, ja, warum ist denn der da nicht hingegangen?
Ja, aber so
die Art und Weise ist halt blöd, ja. Sonst musst du dich gegebenenfalls
frühzeitig aufpassen, ne?
Ja, sonst musst du dich eben gegebenenfalls frühzeitig dazu entscheiden, den Spieler eben von den Beinen zu holen und gegebenenfalls eben eine gelbe Karte zu riskieren, als irgendwie so einen Mittelweg zu versuchen. Vielleicht wäre es in der Situation auch dann, aber das ist alles hinterher so leicht zu sagen, besser gewesen, wenn du gesagt hättest, okay, du fängst dir da jetzt das 1-0, so wie der HSV in der zweiten Halbzeit zurückgekommen wäre, hätte man das Spiel vermutlich mit 11 Mann gewonnen. Das Ding ist aber, hätte, wäre, wenn und aber, das weißt du halt alles vorher nicht. Ja, hinterher lässt sich das immer mit dem Finger drauf zeigen, wie ganz viele Leute, die zu Hause vorm Fernseher sitzen oder im Stadion auch sitzen und seit, keine Ahnung, 30 Jahren nicht mehr gegen den Ball getreten haben und die Stürmer bei jedem Ballkontakt irgendwie kritisieren.
Ja, so. lass uns mal dann direkt in die zweite Hälfte
gehen. Erzählt.
Ja. Denn so stümperhaft das Einsteigen vielleicht, also Matteo Raab vielleicht übermotiviert, ja, nicht ganz so viel Erfahrung wie ein Heuer Fernandes, die vielleicht auf dem Kerbholz hat. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt nicht sagen, dass Matteo Raab ein schlechtes Spiel gemacht hat.
Der hat einfach in dem Moment die falsche Entscheidung getroffen.
Genau. Ist manchmal so, du musst dich entscheiden. Jeder, der Auto fährt, kennt das. Ja, ihr fahrt auf eine Ampel zu, die Ampel wird orange und dann gibt's so diesen Moment, gebe ich Gas oder bremse ich? Und das ist hier halt auch so. Du musst dich entscheiden, du hast keine Zeit, dich zu entscheiden. Ja, ist ja so. Ne? Ich habe auch schon mal die falsche Entscheidung getroffen, dann bin ich tatsächlich 0,25 Sekunden nach Auslösen des Rotlichts über diese Ampel gerutscht und da stand natürlich dann in dem Fall ein Gerät, was das gemessen hat und mir ein schönes Foto nach Hause geschickt hat. Das ist dann halt mal so. Ja? In dem Moment auch
ich glaube, in der Fahrschule lernt man, dass wenn die Ampel orange zeigt, du die Geschwindigkeit verringerst.
Ja, ich habe eine Millisekunde zu lange gezögert und habe auch gebremst und ich bin wirklich nur noch über diese Linie gerutscht. Aber drüber ist drüber. So, ist halt dann so.
Das wohl.
Ja, und das ist halt in der Situation auch so. Unglücklich. Ramos tut mir fast ein bisschen leid schon, weil der halt immer wieder so Aktionen hatte in der Saison. Der will da ja auch, ich sagte ja gerade schon, der geht jetzt nicht mit der Grätsche hin oder versucht noch sonst irgendwas. Ich finde, er hat ihn eigentlich schon so weit laufen lassen, wie er ihn laufen lassen konnte. Und dann laufen die halt unten ineinander, dann fällt er hin und dann ist es halt so gekommen, wie es gekommen ist.
Er hat auch zuletzt gute Spiele gemacht. Und
ja, aber unbedingt nochmal sehen, in der IV möchte ich den trotzdem nicht. Also wenn wir jetzt zur zweiten Hälfte kommen und über Ambrosius sprechen, Alter, dann frage ich mich, warum der den nicht
von anderen. Ja, aber Ambrosius war ja jetzt ja auch lange raus, lange verletzt, Probleme und so weiter. Deswegen kann man auch vorstellen, dass man Ambrosius da eben nicht gleich wieder reinwerfen will, weil das ja auch eine komplexe Verletzung war. Nichtsdestotrotz ist Ramos längst nicht so unfähig, wie viele Teile der HSV-Fanbubble irgendwie machen. Ja.
Ja. Also, ich sag mal so, ich hätte gern einen anderen Innenverteidiger als Gi Ramos, einfach sportlich, so, also es sind einfach mit den Ansprüchen des HSV einfach zu viele Fehler. Nun kann ja, aber das muss man ja auch sagen, er kann natürlich nichts dafür, eingeplant war natürlich ein Innenverteidiger-Duo Schonlau und Vuškovic, dann gab es die Sperre.
Ja, wobei Vuškovic jetzt auch schon anderthalb Jahre gesperrt ist. Und
der wäre ja trotzdem unter normalen Umständen, wenn man die Vertragslänge anguckt, wäre ja eigentlich ne Vuškovic und Schonlau. Dann hat man Hadžikarunić geholt, der auch eigentlich ein super Innenverteidiger ist. Der hat dann nach dem Wegfall von Schonlau einfach nicht funktioniert. Immer wenn Schonlau dabei war, viel, viel besser. Das hatten wir jetzt auch schon in mehreren Podcast-Folgen, wo ich dann ja mal gesagt habe, ich glaube, das liegt einfach daran, der braucht jemanden mit der Erfahrung, der ihn ein bisschen lenkt. Das kann so ein Jüngerer ihm vielleicht dann nicht so geben, so ein Ambrosius oder ein Jonas David oder wie auch immer.
Und man braucht ja auch, bis man in einem System drin ist. Und
ja, so ja, klar. Im Normalfall ist Ramos halt Innenverteidiger Nummer 4. So.
Ja, ganz einfach. Nicht jeder hat ja zu jedem System immer dieselben, also jeder hat ja auch andere Stärken und funktioniert in unterschiedlichen Systemen unterschiedlich gut. Ja, siehe Hadži Kadunić, der unter Tim Walter nicht seine Leistung so abrufen konnte, wie sich das vermutlich alle Beteiligten vorgestellt haben. Und auf einmal unter Steffen Baumgart ist er einer der Top-Innenverteidiger beim HSV.
Ja, aber wie gesagt, ne, unter Walter auch schon noch nicht dabei. Auch für Tim Walter natürlich schwierig gewesen, dass der nicht dabei war. Und ich sag ja, ich glaube auch ein neuer Innenverteidiger im Winter hätte nicht so viel gebracht. Ein Schonlau, wenn der sich nicht verletzt hätte, wäre wertvoller gewesen als ein neuer Innenverteidiger oder noch ein Sechser oder sonst irgendwas. Aber wie auch immer, die zweite Halbzeit. Erstmal muss man vielleicht noch abschließend zur ersten Halbzeit sagen, Magdeburg macht 2 Tore zu Hause. Die haben vorher 58, ich glaube zu Spielbeginn waren es 58 Torschüsse und kein Tor.
400 irgendwas Minuten,
genau. Also total lange, auch keinen Treffer mehr gemacht. Dann gibt's die rote Karte, den Elfmeter und danach nochmal den Elfmeter, wo Magdeburg dann halt 2 Tore macht. Zu Hause, dann gehst du als HSV mit einem 2-0 im Rucksack in die Kabine.
Mit einem Mann weniger.
Und bis einer weniger. Hast deinem Gegner 2 Tore mehr oder weniger geschenkt. Oder dann hat zumindest die Möglichkeiten dazu. Und dann musst du weißt, du musst gewinnen. Eigentlich, weil wenn du die Aufstiegschance noch wahren willst auf dem direkten Platz, dann kannst du dir halt einen Unentschieden oder eine Niederlage in Magdeburg einfach nicht leisten. Und so stark war Magdeburg ja dann nicht. Auch dann, als der HSV in Unterzahl war, klar haben sie erstmal gedrückt und der HSV musste sich davon erholen. Aber in der zweiten Halbzeit sieht man dann ja gleich, was ich meine, denn der HSV kam dann aus der Hälfte raus. Magdeburg hat erstmal da weitergemacht, wo sie vor der Halbzeit aufgehört haben. Hatten relativ viel den Ball, Magdeburg. Was natürlich klar ist, du bist einer, die sind einer mehr. Ja, die spielen sowieso natürlich auch diesen Fußball, der dazu passt und so. Und dann kommt in der 68. Minute Sebastian Schonlau am gegnerischen 5-Meter-Raum an den Ball und hat sowas von viel Zeit, sich zu drehen. Und Mutter Maria, wie hat der den denn da ins Tor gejagt? Also, bockstark. Ja. Also für einen Innenverteidiger, da mit einem schwachen Fuß das Ding da so reinzuschweißen, da hatte ich meine, Torwart keine Chance. Der Ball, der war so schnell kriegt er die Arme nicht zusammen. Also, hätte ich jetzt, ist nicht böse gemeint, aber hätte ich Baschu jetzt gar nicht so unbedingt zugetraut, aber da kannst du mal sehen, ne? Das ist, da sieht man mal, da wehrt sich jemand so, ne? Und was man der Mannschaft, finde ich, im gesamten Spielverlauf nicht absprechen kann, sind Kampf, Wille und Einsatz. Also ich finde, da brauchen wir dieses Wochenende uns gar nicht drüber beschweren.
Da brauchen wir beim HSV in den letzten 2-3 Jahren praktisch mit der Verpflichtung von Tim Walter, brauchen wir da nicht drüber reden. Also,
ja, wobei, also wir hatten jetzt auch schon mal eine Podcast-Folge, ne, wo ich gesagt habe,
ja, einzelne Spiele hast du immer mal drin. So, das funktioniert einfach nicht. Wenn du 300 Spiele spielst, dann werden da auch mal 2 sein, wo es vielleicht aus unterschiedlichen Gründen eben von der Einstellung nicht passt. Trotzdem würde ich, wenn ich jetzt auf den HSV seit Tim Walter eben im Verein war, drauf gucken, und das hat für mich jetzt auch unter Steffen Baumgart nicht nachgelassen, die Mannschaft will eigentlich immer.
Ja. Also ganz stark, der HSV auch in einer ganz, ganz starken Phase dann so ab, ja, eigentlich so ab dem Zeitraum, wo auch das Tor fällt, so, ne, 65., 68., 60.
60., 65.
Und wichtig, ja. 61. Minute kam die Einwechslung von Jean-Luc Dompé, von Jan-Lukas Trompete und Robert Nesta Glatzel. Bobby für Nemeth und Dompé für Jatta. Und man muss schon sagen, die Einwechslungen haben definitiv gezogen. Ne? Also beide waren ja angeschlagen. Ich glaube, Dompé ja auch.
Ja, beide haben den Spiel auf jeden Fall
angeschlagen. Hat anscheinend nur gereicht für 30 Minuten. Und dann fällt relativ schnell das Tor. Vorlage übrigens Jonas Meffert. Der hat ja nachher dann noch einen zweiten Scorerpunkt gesammelt in der 90. plus 4. Okugawa kam in der 84. noch. Und alle drei Einwechslungen, also Glatzel, Dompé und Okugawa, sie haben sich auf jeden Fall für die Startelf empfohlen, ne?
Ja, haben auf jeden Fall einen guten Eindruck gemacht. Dompe und Glatzel ein bisschen mehr in meinen Augen als Okugawa.
Ja.
Aber
ja, wobei man generell auf jeden Fall
den, den Offensivdrang ein bisschen belebt. Und ja, Magdeburg war dann natürlich hinten raus. Hat man sich dann auch ein bisschen da konzentriert, eben sich mehr, also sich eher darauf konzentriert, kein Gegentor mehr zu fangen, als noch eins zu erzielen. Aber das ist halt auch ganz normal. So, guck dir an, wer da spielt, guck dir an, wer beim HSV spielt, ohne jetzt die Magdeburger Mannschaft irgendwie klein machen zu wollen oder so. Aber da gibt's halt in der individuellen Klasse Unterschiede. Und dann ist es ganz normal, dass die Mannschaft mit weniger individueller Klasse da eben bisschen mehr aufs Verteidigen spielt.
Ja, auch Lazzi wieder ganz stark. Generell muss ich sagen, ich hing in diesem Spiel, oder jetzt so in der Nachbetrachtung, hänge ich in diesem Spiel so ein bisschen zwischen, boah, Alter, wie kann man sich wieder selbst so in Schwierigkeiten bringen? Und dann, boah, Mann, sind die stark zurückgekommen. Und dann so, boah, Mann, warum haben wir denn das Spiel nicht noch gewonnen? Ja, wir hätten das noch gewinnen können. Wir hätten noch 2-3 Mal irgendwie dann Lazzi, der an die Latte knallt, Ludo, der an die Latte köpft. So, wir hätten das Spiel noch gewinnen können. Und dann denke ich mir, am Ende denke ich mir so, boah, in der Gesamtbetrachtung kannst du trotzdem zufrieden sein mit dem Punkt. Und irgendwie bist du es trotzdem nicht, weil du dir denkst, oh Mann, ey, irgendwie, ja, was machen die mit uns so, ne? Weil das ist ein Wechselbad der Gefühle. Gut, das ist beim HSV nichts Neues, aber ist schon manchmal anstrengend.
Ja, das wohl wahr. Das hat der Fußball leider so an sich. Wobei das ja auch vermutlich eine Sache ist, warum man ihn dann doch so gerne mag. Es ist halt in den seltensten Fällen irgendwie langweilig. Deswegen, ja, ich glaube, am Ende kannst du hinter dem Spiel einen okay machen. Das 2-2 geht in Ordnung. Wenn du das noch gewonnen hättest, wäre natürlich überragend gewesen. Auf 90 Minuten gesehen darfst du aber so ein Spiel eigentlich auch nicht gewinnen, wenn wir ehrlich sind.
Doch.
Nee, natürlich. Über 90 Minuten war der HSV nicht die bessere Mannschaft.
Nee, aber in den 30 Minuten haben wir besseren Fußball gespielt als Magdeburg das ganze Spiel über. Und Magdeburg hat halt kein einziges Tor aus dem Spiel geschossen, sondern.
Ja, aber das ist ja das, was ich immer sage. 30 Minuten gut spielen in der zweiten Liga reicht halt nicht, wenn du aufsteigen willst.
Theoretisch nicht, aber.
Ja, auch praktisch.
Hätte es sogar noch gereicht.
Ja.
Ein bisschen mehr Glück hätte es sogar noch gereicht. Das ist ja irgendwie das. Ja, ist irgendwie, ich sag ja, ich weiß nicht, es fühlt sich auf jeden Fall so ein bisschen komisch an, ne, weil du bist irgendwie in so drei Welten unterwegs, so dieses, ja, Punkt ist gut, weil wir haben 2-0 hinten gelegen, dann so die Lattentreffer, boah, Mensch, wir hätten auch noch gewinnen können und dann halt anfänglich wieder so dieses, Mann, warum fangen die erst so spät an, Fußball zu spielen und laden den Gegner zweimal zum Gegentor ein, so, ne.
Weil du musst dann wiederum in deiner Gleichung bedenken, was du gerne öfter immer außen vor lässt, wenn der Schüler von Magdeburg seine 2-3 Chancen noch nutzt, wo er frei vor Raab wieder steht.
Aber wenn du, also ganz ehrlich, der Abschluss, den Raab da unten dann da einfach aufnehmen kann, also das war ein Abschluss, den siehst du in der Kreisklasse nicht. Das war schlecht, einfach nur schlecht. Ich glaube, deswegen ist das auch einer, der so schnell fällt, der Schüler. Genau aus diesem Grund. Der will lieber den Elfmeter, das ist so einer.
Ja. Und das mag ja alles sein.
Also, ob der so schlecht den Ball selber abschließt, wenn er 1-1 gegen den Torwart steht, dass der Torwart sich nicht mehr wirklich lang machen muss. Oder wenn du zweimal die Latte triffst, also einmal der Kopfball von Ludo im 16er und einmal der Schuss von außerhalb des 16er.
Ja, weil der Stürmer steht frei vor dem Tor, dass er dann zum falschen Torhüter einen Rückpass spielt. Das ist jetzt mal auf einem anderen Blatt Papier. Aber auch diese Möglichkeiten gibt's und auch diese Geschichte hätte man anders am Ende erzählen können.
Ja, schon.
Aber ob dir das gefällt oder nicht. Ja, deswegen, wie gesagt, über die 90 Minuten geht das Unentschieden okay. Zum Ende hin raus kannst du dich ärgern, aber wie gesagt, wenn wir die erste Halbzeit betrachten, dann kannst du am Ende froh sein, dass du da nur 2-0 in die Halbzeit irgendwie gegangen bist.
Ja. Ja, gut, klar, weil du bist halt einer weniger und das macht es natürlich schwer, ne? Das ist, ja.
Deswegen, und mit 11 Mann hätte man die 3 Punkte vermutlich mit nach Hamburg noch nehmen können und hätte sich gefreut, nur das reicht halt nicht. Und das ist dann ja auch wieder, was mich so ein bisschen stört, ist, dass man sich in der HSV-Inside-Gruppe lieber darüber freut, dass St. Pauli 4-2 gegen Elversberg verliert, als dass man auf einen eigenen Verein guckt und sagt so, ah, ja, war halt irgendwie nicht so gut.
Naja, es war schon beides vorhanden, aber klar, die Schadenfreude war natürlich trotzdem groß, ne? Das muss man ja auch mal sagen. Also, ja, ist jetzt nicht so, dass sich hier keiner gefreut hat irgendwie für den HSV und das irgendwie angemerkt hat, dass es doch noch eine gute Leistung war am Ende. Aber ja, also doch, ich habe auch tiefe Schadenfreude empfunden.
Das wundert mich auch. Da hätte ich dich gar nicht eingeschätzt, Nils.
Ja, ich meine, du bist hier bekannt als der Rostock und St. Pauli Max, nicht ich.
Ja.
So ist es leider. Vor allem auch ein wilder Mix. Wohnt in Kiel, wird als Rostock und St. Pauli Max betitelt und ist eigentlich HSV-Fan. Ist schon krass.
Ja, das ist. Den einen oder anderen Ruf, den muss man sich auch erarbeiten. Ja,
ja, so ist das. Ja. Erarbeiten ist ein gutes Stichwort, denn wir haben ein paar Fragen. Oder wolltest du noch irgendwas zum Spiel erzählen?
Nee. Ich wollte nur sagen, mich erreichen trotzdem immer nur nette Nachrichten. Mich erreicht immer nur nettes Feedback zu mir, zum Podcast. Ich bin vorgestern...
Ja, den ganzen Rest halte ich von dir fern, damit du nicht emotional bist. Ja,
daran wird es vermutlich liegen. Vorgestern hat mich ein Nachbar im Hausflur angesprochen und meinte so, hier, ich höre immer euren Podcast. Und dann habt ihr irgendwie mal im Podcast erwähnt, hier wegen Kentrad. Und
wenn wir ihn gerade aufzeichnen oder wenn er schon raus ist? Also erst ist er irgendwie creepy, dann müssen wir zur Polizei gehen, weil das ist Stalking.
Ja, hinterher hört er den. Und meinte so, Kentrad, das steht doch hier unten bei mir am Klingelschild. Ja.
Gar nicht
so, creepy, so klein ey. Ist die Welt. Ich habe mich aber gefreut und ja, Grüße gehen an der Stelle natürlich raus. Und ja, Nils, dann hau mal die Fragen raus. Wobei ich das Gefühl habe, die ein oder andere könnten wir schon beantwortet haben.
Ja, es sind oft die gleichen Fragen, die euch da draußen beschäftigen und die ihr uns hier dann frisch von eurem Screen auf unseren Screen serviert. Jannis zum Beispiel fragt, glaubst du, dass wir aufsteigen? Jetzt haben wir diese Frage natürlich lange, wir haben die schon mal gehabt im Podcast, wir haben sie auch beantwortet. Nichtsdestotrotz, Max, jetzt so Stand heute, wie würdest du es beurteilen?
Wird schwer. Also, ja.
Ja, ich will nicht wissen, ob es einfach oder schwer wird.
Ja.
Schwer wird es ja klar.
Ja, ich glaube, der HSV geht am Ende höchstwahrscheinlich in die Relegation. Und dann ist es ein bisschen abhängig davon, wen man da kriegt. Sollte es tatsächlich Mainz noch sein? Keine Chance. Also, das, wenn wir gegen Köln oder Bochum spielen, glaube ich, hat der HSV in der Relegation sehr gute Chancen.
Wilde Prediction. Also, ich bleibe bei dem, was wir getippt haben, gemeinsam mit Michael Boris vor 2 Folgen, glaube ich. Und sage, dass der HSV noch den Aufstieg schafft, den direkten. Aber jemand anders hat was geschrieben oder was gefragt, was dazu passt. Und zwar Relegation gegen Werder?
Glaub ich nicht dran.
Glaubst du nicht dran?
Nee, also.
Also, ich ganz kurz dazu. Dass der HSV noch Möglichkeiten auf dem Relegationsplatz hat, das brauchen wir nicht besprechen. Da sind wir uns alle einig. Jetzt aber mal kurz zu den Grün-Weißen. Das habe ich mir nämlich auch mal angeguckt. Und ich muss sagen, die haben jetzt 31 Punkte. Der Relegationsplatz Mainz hat 26 Punkte. Und es sind noch 5 Spieltage. Also 15 Punkte.
Ja, so, rechnerisches
Lauf. Und jetzt kommt das Interessante an der Geschichte. Mainz hat nämlich ein relativ gutes Restprogramm. Das Restprogramm von Grün-Weiß ist ein bisschen härter. Stuttgart, Leipzig haben sie noch, Gladbach haben sie auch noch und Augsburg und Bochum. Ich sehe da maximal noch so 4-5 Punkte für Werder Bremen.
Ja, aber selbst wenn Bremen nur 4-5 Punkte holt, müssten ja Mannschaften wie Union, Wolfsburg, Bochum tendenziell mehr Punkte holen. Und Ja. Auch wenn ich gute Kontakte zum VfL Bochum habe, glaube ich nicht, dass die mehr Punkte holen als Werder Bremen.
Ja.
Ja, also Werder wird am Ende einfach Glück haben, dass es mindestens 3 Mannschaften geben wird, die schlechter sind als die.
Ja. Und, ja.
Dann die nächste Frage. Welche Spieler werden auf jeden Fall bei einem Nichtaufstieg gehen? Das ist eigentlich ist mehr oder weniger ja schon. Also, wer sicher gehen wird, weiß natürlich jetzt keiner. Es kann ja auch immer eine Überraschung geben.
Naja, laut seinen eigenen Worten ist Lasse Benisch sicher weg, wenn der HSV nicht aufsteigt.
Beim HSV werden natürlich auch unterjährig Gespräche geführt mit den Spielern. Also ihr könnt euch sicher sein, dass genau mit Lasse Benisch zum Beispiel sehr wahrscheinlich jetzt auch schon gesprochen wird, ob es eine Möglichkeit gibt, bei einem Nichtaufstieg ihn noch ein weiteres Jahr hier zu behalten. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, abgangsgefährdete Spieler. Da sehe ich ein ganz, ganz großes Risiko, genau wie Max bei Lazi Benesch, dann dicht gefolgt von Bobby Glatzel und Ludovic Reis. Und ziemlich sicher dürfte eigentlich dann sein ein Abgang von Heuer Fernandes, weil an der Matteo Raab-Situation wird sich, wenn Baumgart bleibt, und der wird bleiben im Sommer, wird sich nichts ändern. Und ja, dann.
Wobei ich glaube, im Trainingslager tendenziell würden die Karten nochmal neu gemischt werden oder bestehe zumindest die Möglichkeit dazu. Trotzdem glaube ich auch, dass Ferro ist zu gut, ja, um sich in der zweiten Liga auf die Bank zu setzen, rein sportlich. Ja. Und deswegen, der hatte schon Erstliga-Angebote, der wird Erstliga-Angebote im Sommer erhalten und ich denke, der HSV wird ihm dann da auch keine Steine in den Weg legen, ja. Dass es da Richtung Trennung geht.
Frage von Jenny.
Achso, waren das für dich alle Spieler, die dann potenziell weg sind?
Naja, das sind die, wo ich das größte Risiko einfach sehe, ne?
Ja, also natürlich auch die Leihspieler. Ignaz van der Bremt kannst du
nicht. Ja, gut, die Leihspieler, wo die Leihe eh ausläuft. Ja, gut, ja. Klar.
Also Ignaz van der Bremt kannst du natürlich nicht halten.
Breber.
Ja, Breber.
Ja.
Der mir tendenziell auch ein bisschen zu wenig spielt.
Correba, ja.
Ich finde den eigentlich immer gut.
Dann kommen wir zum Problem der Frage, die Jenny gestellt hat. Wo wird Ludovic Reis spielen, wenn van der Bremt jetzt zurückkommt? Weil, wenn du dir jetzt nochmal, also tendenziell sehe ich das wie du, ich würde auch sehr, sehr gerne Correba öfter sehen. Aber wir hatten jetzt ein Mittelfeld gegen Magdeburg mit Lazzi, Meffo und Imanu. Mhm. Wahrscheinlich wird Ludo wieder mit Ferrei tauschen. Wahrscheinlich wird Ferrei erstmal wieder auf die Bank gehen dann, weil Meffo und Lazzi aktuell einfach doch noch besser in Form sind als Emanuel Ferrei. Ja,
das Boah, ich würde aktuell eher Ferrei statt Reis spielen lassen, aber
gut, kommt auch immer ein bisschen auf den Gegner an, ne?
Ja. Ich finde Reis seit seiner langen Verletzung gefällt er mir noch gar nicht so richtig. Ja. Und ich finde Ferrei macht das eigentlich ganz gut, so dass ich da jetzt nicht unbedingt sehe, dass man den rausnehmen müsste, sondern da vielleicht so ein bisschen Richtung Arbeitsteilung gehen würde.
Ja. Dann die Frage noch angehängt daran von Jenny, wo sitzt oder steht ihr dieses Mal? Wir werden in 26a und in 25a sein. Leider ein bisschen verteilt, weil das beim HSV ja mit den Tickets immer ein bisschen much ist. Und ja, deswegen sind wir da ein bisschen separiert leider aktuell. Ich gucke mal eben, was wir hier noch haben. Ja. Hätte Baumgart nicht gleich in der Halbzeit wechseln müssen bei 2-0 hinten? Ah, finde ich ein bisschen schwierig, solche Fragen. Deswegen würde ich die einfach weglassen, weil im Endeffekt kann man hinterher immer sagen, hätten wir mal. Und ich glaube, wenn du 2-0 zur Halbzeit hinten liegst und am Ende 2-2 nach Hause fährst und theoretisch sogar noch hättest gewinnen können, weil du mehr Chancen hattest und auch gute Chancen hattest, dann brauchst du dich jetzt eigentlich nicht beschweren über die Wechsel. Das halte ich für völligen Quatsch. Was gibt's Neues im Fall Vuskovic? Gar nichts. Verhandlung ist in genau 4 Wochen knapp. Dann eine gute Frage von Finn. Wie ist eure Meinung zur ansteigenden Spielzeit von Anssi Suhonen?
Finde ich gut.
Ich feiere das.
Finde ich super. Ja,
ja.
Also ähnlich wie bei Poreba auch, gibt dem Jungen mehr Spielzeit. Ja. Auch als der gegen Kaiserslautern in der Startaufstellung gespielt hat, gefiel mir das richtig, richtig gut.
Und ja, wobei in der Formation war er ein bisschen verschenkt mit seinen Stärken leider, ne?
Ja, aber generell anziehen mal wieder in der Startaufstellung zu
sehen. Ja, das auf jeden Fall. Das
macht schon Freude. Den auch am Ball zu sehen, macht Freude. Und deswegen, also da kann man.
Er macht das auch immer gut, ne, muss man auch sagen.
Also, ja, da kannst du dir nur wünschen, dass der Junge verletzungsfrei bleibt, weil der wird seinen Weg beim HSV definitiv gehen.
Ja.
Wenn er nicht jedes halbe Jahr ausfällt.
Also, man muss ja sagen, wir hatten ja jedes Jahr, wir können ja nochmal zurückkommen zu der Frage, wer den HSV verlassen wird beim Nichtaufstieg. Wir hatten ja jedes Jahr, wenn irgendwelche Leistungsträger gegangen sind, hatten wir irgendwie Angst. Ich glaube, ein ganz gutes Beispiel ist Douglas Santos vielleicht damals gewesen, beispielsweise, ja. Oder Adrian Fein, als er dann zurückgegangen ist nach seiner Leihe. Da haben auch alle gedacht, oh, wie kriegen wir das bloß nachbesetzt und so.
Weil der in der Rückrunde auch schon stark abgebaut hatte. Also es war nicht mehr der Fein aus der Hinrunde.
Im Grunde war es ja so, dass wir da Spieler hatten, jetzt haben wir ja auch Spieler mit Schwankungen, ne? Um Schwankungen geht es ja auch gar nicht, aber das waren so, wir hatten immer mal wieder in der Vergangenheit so Spieler, wo wir gedacht haben, boah, wenn der erstmal weg ist, was machen wir dann? Und man muss schon sagen, wir haben eigentlich das immer geschafft, das qualitativ sehr gut nachzubesetzen, wenn nicht sogar teilweise noch besser. Und von daher würde ich mir da jetzt gar nicht so große Gedanken drum machen. Wobei ich zu bedenken geben möchte, wenn es dazu kommt, dass der Aufsichtsrat auf einmal auf die Idee kommt, Jonas Boll zu entlassen, dann wird der ganze Laden viel, viel mehr durchgemischt, als es mir lieb wäre. Denn eine andere Frage ist hier zum Beispiel, sollte der HSV nicht aufsteigen, was glaubt ihr, wie der HSV nächste Saison dasteht? Und ich finde, ja, Jonas Boll hat nicht immer alles richtig gemacht. Das macht aber kein Mensch auf der Welt und das macht auch kein Manager im Fußball, kein Trainer, kein Spieler, niemand macht alles richtig. Ich finde aber, dass Jonas Boldt eigentlich, wenn man sich da mit anderen fachlichen Kreisen nochmal unterhält, mit anderen Managern unterhält oder mit anderen Vereinen nachfragt oder Interviews wie von Friedhelm Funkel zum Beispiel sieht, dann macht der HSV im Großen und Ganzen den Großteil richtig. Also auf Management-Ebene jetzt gesehen zumindest mal. Machen wir da sehr, sehr viel richtig, auch was die Spielertransfers im Sommer und so angeht. Wir haben sehr gute Spieler nachbesetzt. Dass wir jetzt in der zweiten Reihe eher Leute haben wie Nemeth, denen so ein bisschen das Glück fehlt. Oder Öztunali, der auch nicht so richtig an seine Leistung kommt und so. Du kannst es nicht immer alles vorhersehen. Ich vertraue da aber eigentlich dem fußballerischen Fachwissen zum Beispiel von Jonas Boldt und Costa und Co. so weit, dass ich glaube, dass selbst wenn ein Benesch geht, ein Reis geht und ein Glatze geht, dass wir das qualitativ gut nachbesetzt bekommen. Weil auch da werden sie sich nicht erst im Juni, Juli drum kümmern und gucken, wen könnte man gegebenenfalls holen. Ich glaube schon, dass gerade diese Jungs, Lazzi, Robert, Ludo, dass die so offen mit dem Verein auch umgehen, oder ich hoffe es zumindest, dass der Verein jetzt schon eigentlich weiß, wenn wir nicht aufsteigen, gehen die. Und dann bereitet man sich natürlich auch darauf vor, ganz klar.
Ja, trotzdem wird es ja erstmal schwer werden, einen Ersatz zu finden. Also egal,
wenn du Geld ausgeben vor allem, das ist halt das Ding. Und egal, wenn es eine Ausstiegsklausel, die niedriger ist als der Marktwert, das ist natürlich scheiße.
Egal, welchen Spieler du holst, der wird jetzt nicht von heute auf morgen Laszlo Benesch ersetzen können. So wie Laszlo Benesch seine Wochen und seine Monate gebraucht hat, wird der neue Spieler XY, egal wie hoch veranlagt der ist, auch seine Wochen und Monate brauchen. Ja, also das ist ja jetzt nicht so, oh okay, Laszlo Benesch hat jetzt irgendwie 16 Scorer-Punkte und 11, also 16 Vorlagen gemacht und 11 Tore geschossen als Beispiel. Ja, und dann holen wir jetzt den und den Spieler und dann macht der jetzt nächste Saison 8 Tore und 4 Vorlagen. So funktioniert das ja nicht. Sondern der wird erstmal seine Anpassungen brauchen, der wird erstmal Zeit brauchen. Laszlo Benesch hat die auch gebraucht. Am dritten Spieltag, als er gekommen ist, hat dem die halbe HSV-Fanwelt das Fußballspielen irgendwie abgesprochen. Ja. Und dann hieß es so, was holt man einen Spieler aus der ersten Liga, der bei Borussia Mönchengladbach nicht spielt? So.
Ja. Franz hat, ich nehme mal Franz' Frage jetzt als letztes, weil sie das Ganze, finde ich, sehr gut abrundet. Was muss passieren, um endlich eine Mannschaft stehen zu haben, die nächstes Jahr aufstiegsfähig ist?
Gar nichts. Also eine Mannschaft, die aufstiegsfähig ist, haben wir seit dem ersten Jahr zweite Liga.
Ja, so, warum haben wir es dann trotzdem nicht geschafft? Wir sind einfach bei, in einigen Spielen leider, wir sind aber nicht klug genug. Sicherlich ist auch manchmal, also manchmal, wenn man ein, zwei Aktionen nicht so Pech hat, können die Spiele auch mal anders ausgehen. Das hätte vielleicht auch mal geholfen. Vielleicht
auf der anderen Seite hattest du dann in manchen Spielen wieder das Glück. Also ich glaube, sowas
kann ja, genau, also es zieht sich am Ende auf. Aber im Großen und Ganzen darfst du einfach gewisse Spiele dann nicht verlieren. Oder du musst sie halt, so wie jetzt in Magdeburg, dann zumindest unentschieden spielen. Und wir haben halt Punkte verschenkt, vor allem gegen Elversberg und gegen Osnabrück. Und auch in Fürth haben wir 2 Punkte verschenkt, wo wir das Spiel hätten gewinnen müssen. Wenn du diese Punkte alle holst, dann reicht es wahrscheinlich schon wieder. So, also
du musst ja allein die 6 Punkte, die du gegen Osnabrück nicht geholt hast, ja, wo würdest du mit 6 Punkten anrechnest, mehr in der Tabelle stehen? So.
Ja.
Ja, dass du auch in der, also der HSV gewinnt nicht alle Spiele in der zweiten Liga. So.
Nein, keine Mannschaft gewinnt alle Spiele der Saison. Also selbst Leverkusen, die jetzt deutscher Meister geworden sind, die sind zwar ungeschlagen, aber die haben halt auch nicht alle Spiele gewonnen. Die haben dann auch mal unentschieden gespielt, haben viel in den letzten Minuten die Spiele auch noch mal gedreht oder auf unentschieden gestellt. Ne? Das ist natürlich auch eine Qualität, aber auch Leverkusen hat halt nicht alle Spiele gewonnen. Alle Spiele kann man auch nicht gewinnen. Das verlangt aber, glaube ich, beim HSV auch eigentlich keiner. Du hast immer so ein paar Leute, die eigentlich verlangen, dass du jedes Spiel gewinnen musst als HSV und dass du jedes Spiel gewinnst, aber das ist ja unrealistisch. Also, wie ich eben schon sagte, keiner macht immer zu 100% alles richtig. Das geht auch gar nicht. Und gerade der Fußball, ich sag mal, beim Stabhochsprung zum Beispiel, ja, da bist du alleine, da kannst du alleine mehr oder weniger entscheiden, wie weit du springst. Das liegt komplett in deiner Hand.
Wenn es so einfach wäre beim Stabhochsprung, ja, aber da bist ja, du dann am Ende für deine Leistung.
Generell anders, ja. Beim Fußball, beim Handball, beim Basketball, beim Eishockey, überall, wo du mit Mannschaften zu tun hast, sind A, erstmal mehr Leute dran beteiligt, als du. Also nicht du gewinnst, sondern die Mannschaft gewinnt oder verliert halt, ja. Also nicht so wie beim Stabhochsprung oder beim Skispringen oder so. Und dann hast du auch noch einen Gegner, der es dir schwerer macht. Beim Stabhochsprung steht da jetzt nicht irgendwie einer davor und versucht zu verhindern, dass du weit springst. Beim Fußball halt schon. Da steht halt einer davor, der versucht zu verhindern, dass du aufs Tor schießen kannst. Und das ist natürlich ein bisschen, muss man immer bedenken, dass es halt immer 2 Parteien gibt auf dem Feld und dass diese 2 Parteien auch noch dann in 11 Spieler unterteilt sind. Ne?
Kennst du die Geschichte, das ist schon etliche Jahre her, von diesem englischen Zweitliga-Profi, der eine Individualauszeichnung zum, ich glaube, besten Spieler der Liga bekommen hat nach Saisonende und bei Twitter sowas reingeschrieben hat wie, ich möchte mich bei keinem meiner Mannschaftskollegen bedanken, weil keiner von dem was zu meinem Erfolg beigetragen hat.
Nee, aber das ist auch ziemlich wild.
Das fand ich witzig, deswegen ist mir das im Kopf geblieben. Ich kann das nochmal raussuchen, gegebenenfalls können wir das dann nochmal in der Story posten.
Ist ja voll wild, ey.
Das war, ja.
Max, wie ist denn, wie war denn nach dem Spiel dann so dein Empfinden? Ich meine, wir wissen ja nun alle, dass du großer Christian Tietz-Fan bist. Hast du dich gefreut für den HSV oder warst du ein bisschen traurig für Christian Tietz, dass er das Ergebnis mit seiner Mannschaft nicht holen konnte, weil er steht ja nun auch ziemlich in der Kritik aktuell in Magdeburg. Wie war die Gefühlslage von Rostock, St. Pauli, Magdeburg, Max?
Also erstmal war ich froh, dass wir noch den Punkt geholt haben und Meffo da praktisch mit dem Schlusspfiff fast da noch den Ausgleich erzielt hat. Und so sehr ich Christian Tietz wirklich tief in meinem Herzen drin habe, aber das hat in dem Moment gar keine Rolle gespielt. Ja. Also da waren jetzt erstmal die Punkte wichtig. Nach dem Abpfiff war mein erster Gedanke so, ja, das dürfte jetzt wohl für den direkten Aufstieg dann endgültig nicht mehr reichen. Aber mal gucken. Gerade Kiel finde ich beeindruckend, wie souverän die spielen. Die haben in den letzten 5 Spielen kein Gegentor bekommen. Gegen Nürnberg letzte Woche oder vor zwei Wochen 4-0 auswärts gewonnen. Jetzt gegen Osnabrück wieder 4-0 gewonnen. Die gefallen mir leider rein sportlich richtig gut gerade.
Das Ding ist halt, wir hatten das ja eben schon mal. Kiel hatte jetzt in den letzten 1, 2, 3, 4, 5 Spielen die Mannschaften, wo wir richtig viele Punkte haben liegen lassen, ne?
Wobei gegen Nürnberg, also gegen Nürnberg haben wir das Spiel gewonnen.
Genau,
gegen. Und das zweite haben wir noch nicht gespielt, weil das letzter Spieltag ist.
Aber trotzdem, die haben gegen Osnabrück haben sie gewonnen. Gegen Elversberg haben sie gewonnen. Gegen KSC haben sie gewonnen. Und dann hatten sie noch ein Spiel gegen Rostock und gegen Nürnberg. Also, ja. Mal gucken. Man kann Kiel das auf jeden Fall trotzdem hoch anrechnen, was sie für Arbeit machen aktuell. Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, die hatten 16 Abgänge, ne? Hatten dementsprechend auch 16 Neuzugänge, hatten ja eigentlich auch schwere Abgänge. Darf man auch nicht vergessen.
Ja, und vor allen Dingen guck dir mal an, wen die geholt haben. Also die haben jetzt, die wären froh gewesen, wenn die einen Emanuel Pferay hätten verpflichten können.
Ja.
So ehrlich muss man sein und guck dir die Mannschaft von Holstein Kiel an. Ich glaube, es gibt keine Position in dieser Mannschaft von den 11 Spielern, wo Kiel leicht gut wie der HSV besetzt ist. Und trotzdem holt man da deutlich mehr raus. Da sind natürlich viele Faktoren, die da auch mit reinspielen. Aber Kiel ist in allen Sachen schlechter aufgestellt als der HSV.
Jetzt werden wir uns erstmal darauf fokussieren, wie am Samstagabend, genau zu diesem Spiel, wo die beiden aufeinandertreffen, der HSV es aufstellen wird. Good News hat Kadunic und Ansi Suhon wieder dabei sind zurück im Mannschaftstraining und werden damit wahrscheinlich auch dann am Samstag zur Verfügung stehen. Gui Ramos, haben wir schon gesagt, der hatte nur ein Spiel Sperre jetzt bekommen vom DFB. Und wenn ihr unserem Broadcast-Channel folgt, dann habt ihr das wahrscheinlich auch alles schon vor zwei Stunden mal gelesen. Wir werden am Samstagabend ab 18.15 Uhr am Stadion sein, und zwar im Bereich zwischen Barclaycard und Stadion. Haben wir schon gepostet. Seid also mal gespannt. Wir erzählen da auf jeden Fall morgen mehr zu. Dann kommt morgen noch eine neue Vorstellung einer HSV-Location mit Holzen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich dann am Samstag vor dem Spiel an unserem Treffpunkt, den ihr dann morgen Abend auf Instagram definitiv sehen werdet. Und ich bedanke mich wie immer bei dir, Max, für die Folge diese Woche. Und ja, nur der HSV.
Nur der HSV. Ciao, ciao.